Ja, ich hoffe schon nicht, dass die Predigt ein Skandal wird. Gell? Aber es geht ein bisschen um einen Skandal heute Morgen. Und gell, was haben wir lieber als einen Skandal? Das haben wir schon noch gern, wenn wir ehrlich sind. Ich glaube, dank Skandal überleben einige Zeitungen. Also sicher Blick und 20 Minuten. Ich habe diese Woche mal ein bisschen gelesen, ein paar Sachen. Linksextreme werfen Eier und Stühle auf Referenten. Pilot einer chinesischen Airline lässt seine Frau ins Cockpit. Frau wendet auf der Autobahn und fährt zurück. Und es ist doch irgendwie ein gutes Gefühl, so ein bisschen von weit entfernt daheim in der Couch mit der Zeitung in der Hand oder vor einem iPad oder Laptop sich ein bisschen aufzuregen über die Personen, die man gar nicht kennt und offensichtlich etwas falsch machen, oder? Das tut irgendwie, ehrlich gesagt, schon ein bisschen gut. Ja, aber es geht ein bisschen um einen Skandal heute, aber der Skandal ist Jesus involviert, ob man es glaubt oder nicht. Ich bin diese Woche, wie es der Krieg gesagt hat, ein paar Tage in einer einsamen Berghütte gewesen. Da habe ich ein Selfie mitgenommen. Ist wirklich einsam gewesen. Keine Autozufahrt. Ich kann das nächste Bild gerade schon bringen. Keine Autozufahrt. Minusgrad hat es gehabt. Als ich in die Hütte reingekommen bin, da ist sie, habe ich bei 6 Grad gestartet. Dann habe ich so ein kleines Öffeli eingeheizt und nach irgendwie 6 Stunden bin ich so auf 16, 17 Grad oben gewesen. Und habe ein paar Tage nehmen, um mich zurückzuziehen, nicht nur für die Predigt, sondern einfach mal wieder ein bisschen einen Gesamtüberblick zu bekommen über das, was ich mache. Und einfach Zeit zu haben, ins Gebet zu gehen. Ich glaube, Gary ten Boom hat mal gesagt, wir gehen nur so weit mit Gott, wie wir tief gehen mit ihm. Und hat gut durch die Zeit. Ich habe zwar dann die letzte Nacht recht schlecht geschlafen, weil der Wetterbericht nicht gut war. Ich bin mit dem Auto auf 1600 Meter gefahren. Und es hat geschneit in der Nacht, dann bin ich am Morgen um 2 Uhr aufgewacht, habe das Fenster aufgetan und es hat schon Schnee gehabt. Dann haben sie den Schnee zum WC geschleppt und das ist einfach... Und dann habe ich nicht mehr gut geschlafen den Rest der Nacht, habe gedacht, komme ich wieder runter mit dem Auto, aber es hat geklappt. Zum Glück habe ich die Winterpneu drauf gehabt. Also, Winterpneu, Stichwort. Und Schneekette habe ich auch dabei gehabt, sogar 4 Stück. Und Schneeschuhe und habe alles gebraucht. Das komplette Programm habe ich gebraucht. Und es war auch eine Zeit, dort, wo ich die Predigt vorbereitet habe für heute Morgen. Und es sind 2 kleine, kraftvolle Vers aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 15. Und die begleitet mich schon einige Zeit. Also ist jetzt nicht gerade neu für mich. Und sie fordert mich raus. Es ist ein bisschen ein skandalöser Text, auch wenn er auf den ersten Blick gar nicht so skandalös aussieht. Lukas 15,1. Da steht: Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie alle wollten ihn hören. Und ich finde, der eine kleine Vers hat so viel Kraft und Herausforderung. Für mich persönlich parat, für mein Leben. Und für uns als Kirche. Und da lässt mich seit Wochen nicht mehr los. Er hinterfragt mein Bild von Jesus, wer die Person war. Er hinterfragt mich. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Jesus war ein Magnet für Menschen mit einem bisschen fragwürdigen Leben. Die Zöllner, die anderen Leute, die als Sünder gelten, das ist nicht gerade. Das waren nicht die Menschen mit der reinen weißen Weste zu dieser Zeit. Zöllner waren ein bisschen die Korrupten, die das eigene Volk ausgenutzt haben. Die anderen Leute, die als Sünder gelten, das war einfach eine Kategorie. Dort hat man alle drei geschubst, die irgendwie einfach nicht recht gepasst haben. Die nicht so ins kirchliche, religiöse System gepasst haben, solche, die ein Leben gelebt haben, die nicht der Bibel entsprochen hat. Und sie alle wollten ihn hören. Jesus hatte eine unglaubliche Anziehungskraft auf diese Art von Menschen. Da ist der rebellierende Oberstüfler, der kifft und sich jedes Wochenende abschießt. Da ist der herzlose Geschäftsmann, der eine eigene Firma hat und mit dem Kopf durch die Wand geht. Hauptsache, er kommt da über, wo er will. Da ist der homosexuell empfindende oder auslebende junge Mann. Das sind Menschen, die ihr Leben verbockt haben. Das sind Menschen, die dunkle, schwere Rucksäcke mit sich mittragen, aus ihrer Vergangenheit, vielleicht auch aus der Gegenwart. Das sind Menschen, die in Beziehungen und Ehen gescheitert sind, wo nicht alles so geklappt hat, wie es hätte sollen. Das sind Menschen, Männer, Frauen, die nicht Christen sind, die beim Bundesamt für Statistik, bei Religion konfessionslos steht. Das sind die Zöllner und die anderen Leute, die als Sünder gelten. Und jetzt kommt das Unglaubliche, und ich finde das wirklich unglaublich. Sie alle wollten ihn hören. Sie haben sich von Jesus angezogen gefühlt. Wie ein Magnet. Und Jesus hat sie nicht abgestoßen, so minus minus, sondern hat sie angezogen. Jesus war ständig umgeben von solchen Menschen. Und das griechische Wort dort bedeutet das, nicht einmalig, das ist nicht eine Ausnahmesituation, das ist immer wieder passiert, dass Menschen, Zöllner und andere Leute, die als Sünder gelten, zu Jesus geströmt sind. Und jetzt kommt mein Problem. Das fasziniert mich und es macht mir ein Problem. Und ich erkläre es euch. Warum also fühlen sich heutzutage Zöllner und andere Leute, die als Sünder gelten, von Christen und den Kirchen eher abgestoßen als angezogen? Warum haben solche Menschen Mühe, einen Schritt in eine Kirche zu wagen? Warum fühlen sie sich eher verurteilt und abgewiesen vom Christentum? Und das ist wirklich eine ernsthafte Frage, die ich mir ganz neu gestellt habe. Warum sind wir da so anders als unser Vorbild, Jesus Christus? Und ich glaube wirklich, wir sind an diesem Punkt anders. Man kann es ganz einfach testen. Sind wir Menschen, du persönlich, ich persönlich, sind wir eine Kirche, wo, Zitat, ständig umgeben ist von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten? Sind wir das? Vor genau 30 Jahren hat ein Pastor in Amerika ein so Pin-Sticker bedrucken lassen, die Oldschool-runden Dinger, die man so angeheftet haben. Kennt ihr die noch? Ich glaube, die sind wieder modern. Nein, vielleicht nicht. Vielleicht kann man es wieder modern machen, so nach 30 Jahren. Und der hat vier simple Buchstaben dort drauf tun. WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und der ganz einfache Gedanke dahinter war, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen. Ist eine super Sache, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, was würde Jesus machen? Wie würde er handeln? Wie würde er denken? Wir wollen mehr so sein wie er. Mehr so denken wie er. Mehr so handeln wie er. Und Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie alle wollten ihn hören. Und ich glaube, wir haben Nachholbedarf an dem Punkt. Als Kirche, als Einzelpersonen. Und ich frage mich einmal persönlich, Gott, was ist falsch mit meinem Leben, mit meinem Charakter, mit meinem Christsein, dass das so selten passiert? Was ist falsch mit meiner Theologie? Jesus hat scheinbar eine Art gehabt, wo Menschen mit Schuld angezogen hat. Er hat also sicher nicht mit dem Zeigefinger gezeigt, sonst wäre das nicht passiert. Er hat den Menschen nicht das Gefühl vermittelt, dass sie unpassend in seiner Nähe sind. Er hat sie auch nicht verurteilt. Er hat auch nicht einfach wollen, dass sie sich verändern, bevor er mit ihnen unterwegs sein kann. Da muss etwas von Jesus ausgegangen sein, wo er unglaubliche Anziehungskraft hatte. Auf Menschen, die eigentlich sich eher abgestoßen fühlen. Da muss eine Liebe und eine Annahme und eine Bedingungslosigkeit von Jesus ausgegangen sein, wo gerade Menschen mit einem fragwürdigen Leben angezogen hat, wie ein Magnet. Und man könnte sich ja jetzt fragen, ob da Jesus nicht ein bisschen zu easy ist, oder? Da hat es Menschen, die ein offensichtliches falsches Leben leben, nach dem Standard von Gottes Gesetz. Und müsste jetzt Jesus nicht einmal so auf den Tisch klopfen und sagen, was denn da wirklich Gottes Meinung wäre? Müsste er den anderen Leuten, die als Sünder gelten, nicht einmal klar sagen, was denn ihre Schuld ist? Wie geht das zusammen? Da ist der heilige Gott und da sind die offensichtlich falschen Menschen. Da haben wir doch gelernt, das ist ein Konflikt, oder? Ist Jesus nicht fast ein bisschen zu liberal an dieser Stelle? Jetzt sitzt er da mit dieser ganzen Schar von zweifelhaften Menschen, die weit, weit, weit weg sind von einem heiligen Schein. Und dann kommt der zweite Vers, Lukas 15, 2. Und der macht die ganze Situation so richtig problematisch. Lukas 15, 2. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und er isst sogar mit ihnen, sagten sie. Und jetzt haben wir die Religiösen mit im Boot. Und stellt euch die Situation vor. Da ist Jesus umgeben von einer ganzen Schar von fragwürdigen Menschen. Und dann, so ein bisschen Distanz, in sicherer Distanz, sind die Religiösen, die Schriftgelehrten. Die Vertreter der damaligen Kirche, die die Bibel kannten, die das Alte Testament kannten, die Gottesdienste gefeiert haben, die gebetet haben, denen, was wichtig war, dass Gott hochgehalten wird, waren darüber empört. Also eine religiöse Empörung. Oder so ein Skandalruf im Herz. Über diese Anziehungskraft, die Jesus auf fragwürdige Menschen hat. Und siehst du die Spannung in diesen beiden Versen? Eigentlich ist es keine Spannung, sondern eine Tragödie. Es ist wirklich eine Tragödie. Jesus zieht Menschen an und die religiöse Leitung stößt Jesus ab. Und es ist sogar eine doppelte Tragödie. Jesus zieht die fragwürdigen Menschen an und die religiöse Leitung stößt Jesus ab und die Menschen, die Jesus anzieht. Sie sind 180 Grad anders als Jesus Christus, die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Sie sind genau anders in ihrem Denken, in ihrem Herz. Im Johannes 1,11 steht über Jesus geschrieben, er kam zu seinem Volk und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und das ist die tragische Geschichte von ihm, dass er zu seinem Volk gekommen ist und dass sie ihn abgelehnt haben. Nicht alle. Aber gerade die religiöse Leitung hat ihn abgelehnt. Und das ist auch die Weitergeschichte von seinem Leben. Irgendwann steht er vor dem Pilatus und in dieser ganzen Menge gibt es Leute, die schreien, kreuzigen ihn. Und das sind die religiösen Leiter gewesen, die ihn wollen weghaben. Und das macht mich nachdenklich. Die Spannung, wo stehe ich in dem? Wer bin ich in diesen zwei Versen? Also was war genau das Problem? Was ist das Problem in den Herzen von diesen Schriftgelehrten und Pharisäern? Was genau hat zu dieser heiligen Entrüstung geführt? Was ist es? Ich glaube, es ist ihr Gottesbild, das sie hatten. Es ist ihre Theologie, ihr Verständnis über Gott und wer er ist. Ihr Verständnis über Heiligkeit und über Sünde, über richtig und falsch, über moralisch und nicht moralisch. Es war ihr Bild, das sie von Gott hatten und wie Sachen funktionieren sollten. Und dann ist ein Störfaktor gekommen in ihr recht hübsches System. Und der Störfaktor war Jesus. Und das Handeln von Jesus und wiederum die Gnade, die er hat, die meint, dass er eine bedingungslose Annahme hatte über sehr bedenkliche Menschen. Und das hat nicht gepasst. In ihrem System hat das nicht gepasst. Der Thomas Harry, der ist Dozent am TDS, der hat mal etwas gesagt, da ist mir hängen geblieben. Und er hat gesagt, viele religiöse Menschen denken, dass dort, wo Sünde ist, Gott nicht ist. Dass Sünde und Gott wie so zwei Magnetpole sind, die sich abstoßen. Oder der heilige Gott und der schuldige Mensch, das passt nicht zusammen. Ich habe mal so in einem Kurs gelernt, das ist wie so ein feines Omelett mit ganz vielen guten Eiern und dann kommt ein schlechtes Ei rein, ein faules, und das verhebt nicht mehr. Oder? Gott kann sich nicht vermischen mit schuldigen Menschen. Das geht nicht. Das stoßt sich ab. Und dann hat der Thomas Herrick gesagt, das ist falsch. Das ist falsch. Das Gegenteil ist wahr. Die grosse Geschichte der Bibel, die schreit uns zu, dass dort, wo Sünde ist, Gott ist. Schon von der ersten Seite an. 1. Mose 3, wo Adam und Eva die verbotene Frucht isst und geht. Was macht Gott? Zieht er sich zurück? Nein. Er kommt in den Garten. Dort, wo Schuld ist, geht Gott hin. Er ergreift die Initiative und er geht zum Menschen. Er geht auf die Suche nach ihm. Und das ist die Weitergeschichte der Bibel. Immer, wo die Menschen sich abgekehrt haben von Gott, hat Gott ihnen nicht auch den Rücken zugetragen, sondern er ist ihnen nachgegangen. Und schlussendlich ist das Geschichte von Jesus, wo der Himmel verlässt wo das hübsche Einfamilienquartier in der Stadt verlässt und in den Ghetto-Block zügelt von dieser Welt. Und da läuft er jetzt auf der Straße von Jerusalem, Jesus Christus, der menschgewordene Gott, und ist ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder gelten. Und das war skandalös in den Augen der Religiösen dieser Zeit. Und Jesus fühlt sich pudelwohl. Pudelwohl unter diesen Menschen. Er weist sie nicht ab. Er gibt ihnen nicht das Gefühl, dass sie fehl am Platz sind bei ihm. Er empfängt sie auch nicht mit einem Sündenkatalog. Er will sie auch nicht einfach verändern, sondern er will eine echte Beziehung zu ihnen aufbauen. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben zu ihrer Empörung gesagt, der Mensch, der gibt sich mit Sünder ab. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, uiuiui, was die da sagen? So mit einer Verachtung, der Mensch gibt sich mit Sünder ab. Wenn die wüssten, mit wem sie es zu tun haben. Wenn die wüssten, dass sie es mit dem menschgewordenen Gott dort zu tun haben. Dass sie sich empören, nicht einfach über eine historische Person Jesus, sondern über Gott selber, der auf die Erde gekommen ist. Und dann sagen sie, er gibt sich mit Sünder ab und er isst sogar mit ihnen. Und das ist ein bisschen schwierig zu verstehen in der heutigen Zeit. Er hat nicht einfach gemeint, dass Jesus mit diesen Leuten irgendwie im Musti einen Kebab geholt und dann irgendwo auf einem Bänkchen gesessen ist und zusammen den Kebab gegessen hat. Essen, gemeinsame Mahlzeit im Kontext von dieser Zeit, war ein Zeichen von tiefer Freundschaft. Das war ein Zeichen von Beziehung. Da hat man sich Zeit genommen, da hat man gesagt, hey, wir gehören zusammen. Sachen sind okay zwischen uns. Da ist ein Raum von Sicherheit, da ist ein Raum von Beziehung, von Gemeinschaft. Der Mensch gibt sich mit Sünden ab und er isst sogar mit ihnen. So, was tun wir jetzt mit dem? Was bedeutet das für uns, für dich persönlich, für uns als Kirche? Die Spannung von diesen beiden Versen. Ich habe 3 Punkte, wie man es so macht, 3 Punkte. Der erste ist, Gott wählt sich seine Freunde, so wie er will. Gott wählt sich seine Freunde, so wie er will. Und in der Bibel können wir nachlesen, wie er es macht. 1. Korinther 1, 27 bis 29. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nichts zählt, damit das, was scheinbar etwas zählt, zunichte gemacht wird, damit sich vor Gott niemand mit Stolz hinstellt. Da ist der Charakter von Jesus Christus. Und ich finde das gewaltig. Und ein bisschen provozierend. Gott hat scheinbar Freude daran, um das, was tief unten ist, in die Höhe zu heben. Und er hat scheinbar ein bisschen Freude daran, um das, was hoch oben ist, ein bisschen oben runterzuholen. Es ist Jesus eine Freude, um das Unedle, das Verachtete, das Schwache, das, was nichts zählt, dem Herrlichkeit zu geben. Was bedeutet das für uns? Wenn du zu diesen Nicht-Heiligen gehörst, wenn du zu denen gehörst, die in ihrem Leben vielleicht vieles verbockt haben, wo vieles nicht so gelaufen ist, wie es hätte sollen, wo vieles nicht so läuft, wie es sollte laufen, in dem Moment, in der letzten Woche, in den letzten Monaten. Wenn du zu diesen Unedlen gehörst, dann darfst du glauben, dass Gott dich will. Dann darfst du glauben, dass Gott dich will, dass er sich zur Aufgabe gemacht hat, genau dich zu suchen. Und da muss zuerst mal noch unseren Kopf hinein. Gott wendet sich nicht ab von deinem Versagen und deiner Schuld. Er dreht dir nicht den kalten Rücken zu und die kalte Schulter. Er hält dich nicht auf Distanz, im Gegenteil. Er kommt zu dir, er sucht dich, er fühlt sich pudelwohl in deiner Nähe. Er liebt dich so, wie du bist und nicht so, wie du solltest sein. Denn niemand ist so, wie er sollte sein. Das hat der Brennan Manning mal gesagt. Gott liebt dich so, wie du bist und nicht so, wie du solltest sein. Denn niemand ist so, wie er sollte sein. Das ist das Erste. Gott wählt sich seine Freunde so, wie er will. Und das Zweite, als Kirche wollen wir Freunde sein von den Freunden von Jesus. Es wäre doch ein bisschen falsch und komisch, wenn wir die Freunde von Jesus ablehnen. wenn wir die Menschen auf Distanz halten. Wir haben den Satz schon einige Mal gebraucht hier und ich freue mich, um ihn immer wieder zu brauchen. Die Kirche ist nicht ein Museum von guten Menschen, die sich gegenseitig ein bisschen etwas vorglänzen. Die Kirche ist ein Ort, wo die gescheiterten Menschen kommen, zusammenkommen. Die Kirche ist ein Spital für Kranke. Die Kirche ist ein Ort, wo Menschen, die einen Rucksack tragen, zusammenkommen und dem einen begegnen, wo sie kennt und liebt. Und sein Name ist Jesus Christus. Die Kirche ist eine Gemeinschaft der gescheiterten, unreinen und unedlen. Und das ist die Kraft. Und das Dritte, unser Leben soll die Anziehungskraft von Jesus widerspiegeln. Und ihr dürft euch wieder raufkommen als Band. Unser Leben soll die Anziehungskraft widerspiegeln, die Jesus hatte. Und es gibt ein paar einfache Fragen, wie man das testen können. Die eine habe ich schon gesagt, bist du umgeben von Zollinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder gelten? Bist du umgeben von so Menschen? Hat dein Leben eine Anziehungskraft? Auf Menschen, die nicht ganz reinpassen. Zweite Frage. Kommen viele ferne Menschen auf dich zu mit ehrlichen Fragen? Sie alle wollten ihn hören. Kommen viele ferne Menschen auf dich zu mit ehrlichen Fragen? Oder denken sie schon von voran, oh nein, die Person verurteilt mich? Die Person gibt irgendeine flache, kurze, knappe Antwort. Kommen viele ferne Menschen auf dich zu mit ihren ehrlichen, tiefen, schwierigen Fragen? Drittens. Wirst du von Nicht-Christen zum Essen und an Festen und Partys eingeladen? Issest du mit ihnen zusammen? Das ist eine tiefe Frage, glaube ich wirklich. Wirst du eingeladen an Festen, an gemeinsame Mahlzeiten von Zollinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder gelten? Und zuletzt, fühlen sich gescheiterte Menschen in deiner Nähe verurteilt oder geliebt? Fühlen sie sich verunsichert oder sicher? Fühlen sie sich abgewiesen oder angenommen? Ich bin begeistert vom Charakter von Jesus. Es fordert mich raus. Und ich wünsche mir persönlich, dass ich noch mehr darf da widerspiegeln, wo er ist und wie er ist. Und dass wir als Kirche noch stärker als Magnet werden für Menschen, die zweifelhaft sind. Ich möchte beten. Danke, Jesus. Und ich möchte mir dich vorstellen, Jesus, wie du dort bist und wie Scharen von Menschen, die abgewiesen sind, die weggestoßen sind von dieser Zeit und Gesellschaft und dem kirchlichen System, wie ein Magnet angezogen werden von dir. Das ist so ein gewaltiges Bild, wie sie zu dir kommen, dich hören wollen, wie die Worte von dir, wie sie dann lechzen. Und wie der Charakter von dir sie anzieht. Und danke für die Gnade, Jesus, dass du Menschen mit schweren Rucksäcken ein Gefühl von Hoffnung gibst, ein Gefühl von Annahme, ein Gefühl von Wiederherstellung und eine Liebe, die die Welt nicht kennt. Und ich möchte bitten für mich, für uns als Kirche, dass du den Charakter von dir noch stärker in unser Herz einbrennst. Dass das ein Ort darf sein, wo Menschen, die Hoffnung brauchen, Hoffnung finden. Dass Menschen, die viele Schwierigkeiten mit sich mittragen, dir begegnen. Dass Menschen, die abgewiesen werden, dürfen Annahme erfahren. Und danke, Vater im Himmel, für die Freude, die ist im Himmel. Die gewaltige Freude. Über jeden verlorenen Mensch, der wiedergefunden wird. Und ich bitte auch um Bewahrung, dass man nicht, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, in so eine heilige, falsche, heilige Empörung kommt, wo man von weit weg unsere Nase rümpft und in der Gefahr sind, das über dir zu machen. Amen. Ich möchte euch einladen, zum einen für eine Zeit vom Lobpreis jetzt. Zum anderen, dass ihr vielleicht heute oder diese Woche euch Zeit nehmt, um den Rest vom Lukas Kapitel 15 zu lesen. Das sind nur zwei Verse gewesen. Und die zwei Verse sind eine Einleitung auf drei Geschichten, drei ganz berühmte und bekannte Geschichten, die Jesus nachher erzählt. Und ich sage es jetzt nicht welche, ein bisschen Spannung behalten. Gell? Und nehmt euch doch die Zeit heute, die Woche, und leset die Geschichte ein bisschen im Licht von dieser Einleitung. Im Licht von diesen zwei Versen.